Ich glaube, wir müssen einfach unseren Mindset ein bisschen ändern, weil eigentlich muss man als Endverbraucher verstehen, dass wir gerade in so einer neuen, in einer neuen Phase sind. Ja? Nachhaltigkeit ist ein Prozess, das kann einfach nicht von heute auf morgen Produkte geben, die dann so funktionieren, vielleicht wie die alten. Ja? Die ganzen Unternehmen, die zum Beispiel diese Autos gebaut haben, haben jahrelang steht da Know-how dahinter. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man als Unternehmer und als Endverbraucher verstehen muss.
Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen. Herzlich willkommen zur Weisheitswerkstatt mit einer neuen Folge. Und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Heike.
Danke, Purvi, vielen Dank.
Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass wir uns nach so vielen Jahren wiedersehen.
Ja, wir kennen uns ja schon länger. Wir waren ja zusammen auf der Schule und ich freue mich auch.
Ja, also das ist unfassbar. Ich habe vorhin mal überlegt, ich glaube, das sind fast 20, 25 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Und da sind jetzt auf jeden Fall hier, dass wir uns endlich mal wieder zumindest online sehen. Finde ich total schön. Und mit einem sehr tollen Thema, weil ich beschäftige mich jetzt seit längerem mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und auf LinkedIn bist du mir immer wieder natürlich vorgeschlagen worden mit deiner wundervollen Marke Velicious, die du ja selber vor ein paar Jahren gegründet hast. Wenn ich mich nicht irre, war das 2005. Und dazu erzählst du sicherlich gleich mehr. Und da habe ich gedacht, also wenn das nicht Nachhaltigkeit widerspiegelt und verkörpert, Heike mit ihrer Marke, Yoga-Marke, dann weiß ich auch nicht, wer das sonst machen könnte. Und da wir uns kennen, freue ich mich total, dass das jetzt hier möglich ist. Also nochmal herzlich willkommen. Ja, ganz kurz zu dir. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel im Ausland unterwegs warst, wahnsinnig viel Berufserfahrung schon gesammelt hast, bevor du dich überhaupt selbstständig gemacht hast. Du warst als Produktmanagerin unterwegs, du warst im Vertrieb unterwegs, warst im Ausland, hast große Marken betreut und seit 2005 hast du deine Marke Velicious. Da geht es sehr stark um das Thema Yoga, Yoga-Kleidung. Und das Besondere, was ich da raushole oder verstehe, ist, dass der Begriff Cradle to Cradle. Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir uns später etwas mehr unterhalten werden. Aber vielleicht kannst du etwas mehr dazu erzählen, etwas zu dir. Und vor allem interessiert mich natürlich auch, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu tun?
Also, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen kann. Also, wir haben ja schon vorher so ein bisschen persönlich gesprochen und also bei mir war das immer so, dass ich eigentlich immer meinem Bauch und meinem Herzen gefolgt bin. Natürlich aber auch mit meinem Kopf dann überlegt habe, ob das auch wirklich das Richtige ist, aber ich bin schon immer ein sehr intuitiver Mensch gewesen und ja, also ich habe mich halt immer wohlgefühlt, im Ausland zu arbeiten, habe in Unternehmen gearbeitet, die mir sehr viel Freiraum auch gegeben haben, mich auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Job, da war ich mit einem, hatte ich dann einen Geschäftsführer, der mir das dann nicht so ermöglicht hat. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, vielleicht muss ich auch mal was Eigenes machen. Aber das war so ungefähr der erste Gedanke. Und dann war ich in Barcelona, habe dann mein MBA gemacht, kam wieder zurück nach Deutschland, war mir aber sicher, dass ich nicht lange in Deutschland mehr sein möchte und ja, habe halt geschaut, was kann ich machen. Und dann bin ich per Zufall bin ich in das erste Yoga-Studio Deutschlands zu Gabriela Bosic und Patrick Broom zufällig gekommen und habe dann eine Yogastunde absolviert. Und ich kann das auch gar nicht sagen, wie ich da reingelaufen bin. Das ist schon alles so lange her. Auf jeden Fall fand ich es toll. Ich fand die Gabriela toll. den Patrick toll. Und einfach dieses Yoga hat mir super gut getan. Ich war schon, habe immer Ballett gemacht, bin sehr gelenkig und es hat mir einfach Spaß gemacht und habe dann aber auch nach der ersten Stunde, erinnere ich mich noch, bin ich damals zu meinem jetzt Mann gegangen, habe gesagt, Mensch, das ist eine Marktlücke, das werden alle mögen, das ist genau, das wird das neue, das wird der neue Trend sein. Und mein Mann hat mich dann angeguckt und dann habe ich natürlich, ich bin halb Südamerikanerin, habe immer sehr viel Enthusiasmus, bin dann zu meinen Freunden gegangen, Mensch, ich war in dieser Yogastunde, das war toll, das möchte ich machen. Ich glaube, ich kreiere eine Yoga-Marke. Und dann kam so zurück, ja, aber du hast keine Erfahrung, du weißt gar nicht, was du sagst. Keiner macht Yoga, Yoga ist ökologisch. Naja, und dann habe ich das da so ein bisschen verworfen, habe aber dann schon ein paar Marktanalysen angefangen, was es da gab und da gab es eigentlich, oder welche Marken es überhaupt gab und da gab es eigentlich noch gar nicht. Also als ich angefangen habe, waren vielleicht so drei, vier Marken, die so ein bisschen was gemacht haben, aber nicht viel. Aber ich rede jetzt weltweit, also nicht mal in Deutschland. Und dann, ja, und dann sind wir danach wegen dem Job von meinem Mann, sind wir dann nach London gezogen und da hatte ich mit einer Amerikanerin, Camille, hatte ich Kontakt, die auch Unternehmerin war und der habe ich halt nur erzählt, ja, Camille, ich habe da so eine Business-Idee. Ja, wonderful, great, Heike, you can do this, I help you, I support you, let's start your business. Und so habe ich angefangen und dann, ja, dann kam eigentlich alles. Und was ich halt auch wichtig finde, ist, ja, man braucht auch so Menschen wie Camille, die dann einem auch Mut machen. Natürlich muss man dann auch sagen, also braucht man natürlich auch die Menschen, die dann so eher im Kopf sind und sagen, ja, hast du das genau überlegt? Aber ich war damals 27, was hatte ich da zu verlieren? Also ja, und so hat es eigentlich angefangen. Und London ist natürlich auch eine Stadt, da tut sich was, man trifft viele Unternehmer, da ist ein sehr aktiv, ja, und so hat es eigentlich dann funktioniert.
Also von einem Mindset des Sicherheitsdenkens ist doch, wie sagen die Schwaben immer, ist doch viel sicherer, einen gescheiten Job zu haben, anstatt jetzt irgendetwas zu wagen, wo man nicht weiß, ob es funktioniert, zu einem Mindset, tu's, so bist jetzt jung, sonst schaffst es, sonst machst du es nie, wenn du es jetzt nicht tust.
Ja, aber ich glaube, ich war noch nie. Also ich bin halb Deutsche, halb Peruanerin. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich tue mich manchmal schwer. Also ich habe viele deutsche Werte, aber ja, ich würde
Das
sagen,
Temperament ist doch dann
ja, ist
Südamerikaner.
einfach mein Herz. Ich bin sehr ein Herzmensch und ja, ich bin froh, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, aber so die ganzen Sachen. Ja, ich schaue schon sehr viel über den Tellerrand raus, auch durch wie ich aufgewachsen bin mit meinen Eltern. Die waren immer sehr viel im Ausland. Ich glaube, mein Vater hat fast 30 Jahre in Afrika gelebt, danach in Asien. Also ich hatte schon immer einen sehr, sehr weiten Blick. Das merke ich aber auch erst jetzt, dass ich einfach schon so einfach aufgewachsen bin.
Ja, toll. Die Frage, die gerade so hochkommt, ist: Hattest du von Anfang an die Idee, dass das eine Marke werden soll, die in Richtung Nachhaltigkeit geht? Oder war erstmal die Idee nur geboren, ich möchte eine Yoga-Marke schaffen, also eine Yoga-Klamotten, eine Marke schaffen für Yoga-Klamotten, Outfits? Oder war das definitiv klar, das wird nachhaltig in Richtung Nachhaltigkeit gehen?
Also das ist natürlich auch so ein Prozess bei mir gewesen. Aber auch hier wieder am Schluss war das auf jeden Fall eine Bauchentscheidung, dass es dann am Schluss dann doch eine nachhaltige Marke geworden ist von Anfang an. Also am Anfang war die Frage, okay, wo produziere ich? Und ich hatte in meinem MBA hatte ich einen Holländer kennengelernt, der zufällig schon in Shanghai war. Und dann habe ich meine Koffer gepackt und bin nach Shanghai gegangen, habe drei. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich dort gelebt habe, habe auf jeden Fall Chinesisch gelernt, weil ich gedacht habe, okay, ja, wenn man halt mit Leuten produziert oder so, ist immer nicht schlecht, dann auch ja, die Sprache zu sprechen oder wenigstens auch die Kultur zu versprechen, zu verstehen. Und da habe ich natürlich auch nach Suppliers gesucht und war da eine ziemlich lange Zeit und habe einfach geguckt, was es so gibt und da habe ich aber auch ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist aber nicht, was ich will, weil wenn man dort Firmen besucht, ja, gab es, also haben die Leute teilweise ohne Schutzmasken oder so die Sachen gefärbt oder wurde mir dann verkauft, ja, guck mal, die Leute, die haben hier ein Dorm, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, also praktisch, wo die dann alle schlafen und dann wurde mir dann ein Sportplatz gezeigt, ja, guck mal, und dann in der freien Zeit können sie auch ein bisschen Luft schnappen und auf dem Sportplatz ein paar Runden drehen und weiß nicht, also ich glaube, das ist ja auch so, ja, also ich weiß nicht, also wenn man sowas sieht, denke ich so, okay, will ich so leben, habe ich mich gefragt, nein, okay, dann kommt es für mich nicht in Frage. Und dann habe ich lustigerweise oder auch wieder zufälligerweise dann einen Produzenten in Portugal in China kennengelernt und da habe ich mich wohlgefühlt, da bin ich auch hingefallen, die Leute waren happy, europäische Regulierung in der Arbeitsweise und dann war für mich eigentlich klar, okay, das ist auch mein Weg und ich möchte auch, ich habe es auch nie bereut. Aber es war immer, das sage ich jetzt auch und deswegen hatte ich auch oft in meiner Firma auch Herausforderungen, die Preise sind anders. Hm. Und am Schluss verstehen das die Kunden? Nein, aber es war auf jeden Fall das, wo ich gesagt habe, da mache ich keine Abstriche. Und was auch viele Leute nicht wissen, aber im Fashion-Industrie weiß das eigentlich jeder, wenn du irgendwo produzierst, ja, der zum Beispiel auch zertifiziert ist, die meisten Firmen, auch die Portugiesen, arbeiten mit Sub-Suppliern. Wenn die dann riesen Kunden reinbekommen, weißt du teilweise gar nicht mehr, wo deine Sachen gemacht werden. Auch wenn ich den super-duper Supplier in China oder Asien, also ich möchte jetzt mich nicht nur auf China fokussieren, auch in anderen Ländern, man weiß am Schluss eigentlich nie zu 100% nicht, wo dann die Sachen gemacht werden.
Hm. Ja, das ist in vielen Branchen so, als ich in Markteintrittsanalysen auch für Indien gemacht habe und dann auch immer die Bedingungen bekommen habe, welche Regulierungen eingehalten werden müssen. Und dann geht man da hin und dann denke ich immer so, okay, das ist viel zu groß, als dass sie das selber machen können. Da gibt es Subunternehmer und irgendwann verlierst du den Überblick und du kannst es nicht garantieren. Da gebe ich dir komplett recht. Das ist schon nicht ganz so leicht. Und über das Thema Finanzierung beziehungsweise auch, wie viel sollte man eigentlich für Nachhaltigkeit bezahlen, da würde ich gerne später mal drauf zu sprechen kommen. Ihr werbt oder du wirbst auch sehr, sehr stark damit, dass ihr ja Cradle-to-Cradle-Produkte produziert. Kannst du einmal diesen Begriff für die Zuhörer definieren und einfach mal sagen, was so besonders daran ist?
Also ich glaube, was mir an Cradle-to-Cradle einfach gefallen hat, ich mag natürlich auch schon Herausforderungen. Also ich komme immer so rüber, so aber ich mag natürlich auch herausgefordert zu werden. Und was mir halt an Cradle to Cradle gefallen hat, ist, dass wirklich alle Suppliers zertifiziert sind. Was aber auch eine Herausforderung war, um das Produkt zu machen. Wir haben fast 6 Jahre an diesem Produkt gearbeitet und ja, auch ich bin super positiv und arbeite auch mit meiner brasilianischen Freundin an dem Projekt, aber es war natürlich nicht immer einfach, ja, weil du bist unheimlich limitiert. Also das wird natürlich auch besser, aber du bist unheimlich limitiert in dem, was du eigentlich machen kannst. Also ich kann das jetzt zum Beispiel mal erklären. Und das hat natürlich und das ist deswegen, glaube ich, so sehr an das Cradle-to-Cradle-System. Also man hat praktisch, wenn man normalerweise irgendwo hingeht und sagt, man möchte Garne haben, ja, dann gehst du auf Messen, da gibt es hunderte von Firmen. Bei Cradle-to-Cradle hatten wir 2 Firmen, wovon dann eine dann aufgehört hat, weil sie nicht mehr das Garn in diesem Cradle-to-Cradle-Konzept was herstellen konnte. Und dann hatte ich am Schluss einen Zulieferer. Und das hat uns von Anfang an auch sehr limitiert. Aber alle Supplier, die Cradle-to-Cradle zertifiziert sind, gehen durch einen Prozess durch und werden natürlich geauditet und machen alles Produkte eigentlich, die nicht schädlich für die Umwelt sind. Also das heißt, dass man das dann wieder zurück in die Erde geben kann, zum Beispiel, wenn es ein biologischer Kreislauf ist. Also zum Beispiel die Circular-Prozesse gibt es technische Kreisläufe und biologische Kreisläufe. Und was wir zum Beispiel machen, ist ein biologischer Kreislauf. Das heißt, alle Zutaten, die in meiner Kollektion sind, von Garnen, der Stoff, die Färbungen, die Elastikmaterialien, aber auch zum Beispiel das Label hinten sind alle zertifiziert, dass die gesund für die Umwelt sind und wieder praktisch als Nährstoffe oder Nutrients wieder zurück in die Erde kommen. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert. Also ich habe dann auch in Cambridge habe ich dann in Supply Chain Weiterbildung gemacht und da habe ich dann auch meine Thesis geschrieben, eben in diesen biologisch abbaubaren, kompostierbaren Produkten und dieses Cradle-to-Cradle-Prozess, den Cradle-to-Cradle-Prozess habe ich dann auch natürlich da sehr analysiert. Aber um das nochmal zu sagen und auch Hut ab vor allen Suppliern, das sind alles so wie ich Leute, die wirklich oder ja, wie die Firma, also nicht nur ich möchte mich da nicht in den Vordergrund stellen, die einfach an dieses Prinzip glauben, einfach Produkte herzustellen, die eigentlich sehr, was heißt eigentlich, die einfach gut für die Umwelt sind und keine Schadstoffe hinterlassen. Und interessanterweise, weil wir natürlich das Interview auch auf Deutsch machen, kommen alle Suppliers, die hauptsächlich Suppliers aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz.
Okay, das ist ja spannend. Also das gibt schon so viele Cradle-to-Cradle zertifizierte Unternehmen, die tatsächlich aus der Dachregion kommen. Das finde ich jetzt spannend zu hören, ja.
Aber ich finde auch zum Beispiel, ich habe ja jahrelang im Ausland gewohnt und wohne erst seit 3 Jahren wieder in Deutschland. Ich finde auch zum Beispiel, dass manchmal hier mal auch sehr viel kritisch ist, so die Mentalität und auch manchmal dazu tendiert, auch ein bisschen negativ zu sein. Aber das ist doch toll, dass zum Beispiel auch in so einem Raum, also man lernt es ja auch dieses Drei-Länder-Dreieck, einfach so viele Regulierungen sind wie Abwasser. Die Firmen haben ja ganz hohe Regulierungen, dass man ja, dass das auch so die Basis auch kreiert hat, dass man auch solche Produkte machen kann, weil man halt so streng mit solchen Sachen ist. Ja.
Ja, also was ich jetzt auch raushöre, dass du sagst, also du hast viel angeschaut, auch im Ausland und hast tatsächlich aber die meisten Produkte, die du beziehst, also deine ganzen Supplier sind hier im Dachraum, hast die im weiteren Ausland nicht so unbedingt gefunden dann. Auch im Zusammenhang
Nee,
der
also.
Regulierung.
Aber manchmal bin ich auch total einfach. Aber es gab ja auch, wie ich gesagt habe, es gibt ja, wir haben, glaube ich, eine Liste von 10 Suppliers bekommen und mit denen
Okay.
müssen wir arbeiten. Und wenn man zum Beispiel auch mal eine Kollektion anschaut, also zum Beispiel der Stoff allein hat 3 Jahre Gestaltung, Entschuldigung, manchmal weiß ich nicht die Worte auf Deutsch.
Das ist nicht schlimm.
Ich bin
Ich
immer
verstehe.
so lange in England und dann muss ich immer nachdenken, deswegen mache ich so komische Pausen. Aber auf jeden Fall. Ist auch ein wahnsinniges Know-how da, technisches. Also wir haben zum Beispiel auch versucht, unsere Stoffe in Portugal zu machen und die haben das nicht geschafft. Also das war diese Materialien, weil die natürlich auch so nachhaltig sind, reagieren auch ganz anders als ja als zum Beispiel die Garne, die man jetzt kennt. Das ist alles nicht so einfach und ja, das ist doch toll, dass so viel technisches Know-how, dieses Tüfteln, es gibt ja auch so viele technische Unternehmen in diesen Räumen, ja, dass die das auch schaffen, sowas zu kreieren.
Ich habe mal gegoogelt, auch vorher, bevor wir uns unterhalten haben, ne, wo gibt es denn überall Cradle-zu-Cradle-Produkte? Ne? Das ist ja im Bereich Waschmittel oder Spülmittel, wo viele Marken versuchen, aber da sind bis zu 80% biologisch abbaubar, der Rest eben nicht. Und aber zumindest ist da schon eine Bewegung, was ich höre und was ich mitbekommen habe, die versuchen immer mehr in diese Richtung zu gehen.
Ja, also es ist für mich, ich finde, was ich mache, fasziniert mich jeden Tag. Und es ist ehrlich gesagt auch nicht einfach, weil ich ja ein kleines Unternehmen bin. Also wir sind jetzt 2, 3 Leute, die das machen, die wirklich dran glauben und arbeiten mit vielen Freelancern zusammen. Aber es ist eine Bewegung. Aber wir haben auch vorher darüber geredet. Viele Unternehmen machen das, glaube ich, auch, weil man das machen muss. Ich zum Beispiel mache das wirklich, weil ich daran glaube und weil ich auch die Leute so ein bisschen teasen möchte, gerade in meinem Umfeld. Ich komme ja aus diesem Yoga-Bereich, wo alle immer sagen, ja, ich möchte nachhaltig sein, aber es sind wirklich alle Produkte, die auf dem Markt gerade sind, wirklich nachhaltig. Und ich möchte da schon ein bisschen auch pushen, dass die Leute und die Leute auch zum Nachdenken anregen. Auch die Kunden. Ich muss dann auch viel mehr Arbeit machen, dass der Kunde überhaupt versteht, was das ist. Ich lebe das ja schon seit 2005. Ja, ich bin in dieser Branche. Wir waren einer der ersten, die Organic Cotton gemacht haben. Ich meine, also das war ja schon 2000. 8, 9, wo wir das gemacht haben, oder dass wir Farbstoffe genommen haben, die zum Beispiel nicht krebserregend sind. Oder dass wir von Anfang an gesagt haben, nee, wir machen Made in Europe, wo andere immer noch diskutieren, brauchen wir faire Gehälter in anderen Ländern und so. Weiß nicht, also ja.
Also du hast gerade einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, ne? Nachhaltigkeit lässt sich ja in vielen Bereichen irgendwie durchdeklinieren. Ich könnte nur sagen, nachhaltig könnte ich auch nach meinem Gewinn schauen. Ich bin nachhaltig mit meinen Produkten und schaue, dass ich jetzt auf diesem Trend mitgehe. Mache ich das aus Imagegründen oder mache ich das, weil ich wirklich daran glaube? Ne? Also so du hast jetzt gerade gesagt, du machst das, weil du es glaubst, weil das, ich habe auch verstanden, dass Cradle to Cradle wirklich alles begann irgendwie mit einer Bewegung. Also alles solche Dinge sind Dinge, die anfangen mit Bewegungen und dann wirklich auch wirklich nachhaltig einen Weg auf diese Erde finden. Und ich finde das schon mal sehr, sehr wichtig zu sehen und zu hören, dass es ja durchaus möglich ist, solche Produkte herzustellen, die der Umwelt einfach nicht schaden. Ganz im Gegenteil, wenn man sie wieder zurückführen kann und tatsächlich wieder irgendetwas nachwachsen lässt. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und
Also ich denke, ich bin ja grundsätzlich immer, glaube man, das Gute, ja. Aber ich muss schon sagen, es gibt mir schon manchmal ich möchte auch keine Marken sagen jetzt, aber manchmal finde ich das schon komisch, wenn dann die Marken sagen, ja, wir machen jetzt nachhaltige Produkte und dann gehst du aber in den Laden und dann steht dann ein Schuh zum Beispiel, ja. Und dann 99% ist alles nicht nachhaltig und dann steht aber dieser Schuh. Und womit ich auch manchmal zu kämpfen habe, die PR stürzt sich dann da drauf, dieser Schuh, und wird dann überall auf Social Media wird es dann geshared und dann komme ich als Unternehmen, die dann alles nachhaltig macht und so, ey, wo ist meine Unterstützung und so. Und da wünsche ich mir einfach mehr auch von der Presse, dass die Unternehmen so wie Wolicious, dass die halt einfach mehr unterstützt werden. Aber das ist auch nicht immer, das ist immer noch nicht so. Auch muss ich sagen, ja, also zum Beispiel auch bei Cradle to Cradle selbst, ja, ich bin halt ein kleiner Fisch. Natürlich versuchen die jetzt auch große Unternehmen damit reinzubekommen, weil das halt für die PR-technisch natürlich besser ist, als wenn da so eine kleine Firma, also und da wünsche ich mir halt auch von den Kunden auch so ein bisschen mehr Verständnis und auch, ja, auch Support und ja.
Also mir ist mal ein Post in Erinnerung geblieben, wo ich tatsächlich irgendwann mal, wo ich selber im Urlaub war und da wurde uns eine Badehose angeboten, die aus recyceltem Plastik hergestellt worden ist. Und dann habe ich auch gedacht, naja, aber irgendwann landet das doch irgendwie trotzdem auf dem Müll und muss, also das, wo ich dann gedacht habe, ist das wirklich nachhaltig oder ist es wieder so eine Lösung, wo relativ kurz gedacht wird und sagt, ey, ich habe jetzt die Plastikflasche recycelt, aber trotzdem ist es ja immer noch Plastik und irgendwann landet es. Was passiert eigentlich mit der Unterhose bis zum Schluss oder mit der Badehose bis zum Schluss? Und da hattest du tatsächlich auch mal einen Post dazu gemacht, das erinnere ich mich, und hat gesagt, ah, sie spricht mir aus der Seele gerade.
Ja, das ist ja auch das, was ich vorher gemeint habe. Das ist alles so komplex. Also ich habe ja jahrelang jetzt gearbeitet ich merke auch manchmal, wenn ich mit den Leuten rede, die verstehen auch teilweise gar nicht, worüber ich rede. Ich habe ja auch so einen Sustainability-Blog auf LinkedIn, wo ich mich eigentlich auch nur damit beschäftige. Ich lese auch jeden Tag, lese ich halt auch, was jetzt in dieser nachhaltigen Welt passiert. Und das ist ja nicht nur, also zum Beispiel ist auch klar, dass die Energie, die man verwendet, um recycelte Produkte zu machen, auch nicht immer also auch natürlich sehr hoch ist dann auch dieser Prozess, weil der auch ja mit Chemie wieder zu tun hat, ist das jetzt auch wieder nachhaltig? Dann die ganzen Mikropartikel werden ja trotzdem, kommen dann trotzdem wieder in Umlauf. Das ist schon alles komplex. Aber trotzdem, was ich trotzdem gut finde, also man muss auf jeden Fall hinterfragen, aber ich finde es trotzdem toll, dass die Leute versuchen, neue Methoden zu finden. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich kämpfe auch manchmal mit mir, ja. Ich bin halb Latina, mag mich schön anziehen. Ich stehe dazu, dann denke ich, dann gehe ich wieder Ja, oh nee, brauchst du das jetzt? Das ist halt einfach so ein Prozess, der uns so eingetrichtert worden ist, weißt du, dass man, ja, brauche ich jetzt nochmal dieses einen Schuh, brauche ich jetzt nochmal das, aber ja, eigentlich müssten wir komplett unser Leben verändern.
Ja, aber zumal wir ja auch noch, wenn wir irgendwelche Ziele namens Klimaziele erreichen wollen, dann ist das ja aber überhaupt erstmal ein Weg, dahin zu gehen. Also, ne, und diese Bewegung Cradle to Cradle ist ja schon mal der richtige Ansatz. Ich frage mich mal, was es braucht, damit es massenfähig wird, ne? Also, du hast jetzt die Medien einmal angesprochen, dass die da natürlich eine große Möglichkeit haben, mehr einen Fokus darauf zu legen. Aber was glaubst du denn, was es noch braucht? Weil ich habe noch eine weitere Frage. Ich frage mich, und da kommen wir jetzt auf das Thema Kosten, auch für den Endverbraucher. Musste Nachhaltigkeit immer teuer sein? Ich wünsche, also ich habe ja so eine Vision, wo ich dann sage, Nachhaltigkeit soll Massenware werden, also Bioware soll Massenware werden, so wie jetzt momentan konventionelle war. Ist das überhaupt möglich? Ich weiß es gar nicht. Solche Produkte wie deine Produkte oder ne, die ihr zusammen herstellt, kann das nicht mal Massenware werden und so auch einer größeren, breiteren einem Publikum zugänglich zu machen? Und genau, weil oft wird es ja immer nur mit Geld aufgewogen, ist die eine Frage, ich kann es mir nicht leisten, also nehme ich doch wieder das Konventionelle. Es hat alles mit Positionierung und allem drum und dran zu tun, dessen bin ich mir schon bewusst, aber ich frage jetzt auch für die Zukunft, wenn wir tatsächlich etwas für unseren, ich sage es jetzt etwas ironisch, Ast, für mich ist es nicht nur ein Ast, das ist ein Planet, worauf wir Gast sind, wenn wir etwas tun wollen.
Oh Gott, also jetzt muss ich mich erstmal sortieren, weil das sind so viele Punkte. Also Nummer eins, wir haben ja 6 Jahre jetzt investiert, überhaupt dieses Produkt zu launchen und wir haben auch nicht gedacht, dass es das so lange dauert. Klar muss man jetzt irgendwann das Geld wieder zurückholen. Nummer zwei, also zum Beispiel bei unseren Produkten ist auch so, dass wir auch den Kunden anbieten möchten, dass sie das Produkt wieder zurückschicken können. Oder wir machen das auch. Das heißt, weißt du, das ist aber auch so ein Prozess, weil wir haben gesagt, ah ja, kompostierbar oder biologisch abbaubar, dann ah, hat der Kunde überhaupt einen Komposthaufen? Wo sitzt denn der Komposthaufen? Das habe ich auch alles nicht gedacht. Welche Bakterien hat der Komposthaufen? Ja, das heißt, es kann dauern, dass die Bekleidung zum Beispiel abhängig, wo denn der Komposthaufen ist, länger und kürzer braucht. Das heißt, dass die Kleidung zum Beispiel vielleicht 2 Jahre braucht, um sich zu setzen, sogar 5 Jahre, weil einfach die Umweltverhältnisse gar nicht gegeben sind. Und deswegen haben wir dann auch umdenken müssen und so, nee, wir brauchen jetzt auch ein Modell, wo wir auch die Kunden animieren, das wieder zurückzunehmen. Und übrigens gibt es große Unternehmen, die kämpfen auch damit. Da kann ich jetzt den Namen nicht sagen, aber die haben das jetzt zum Beispiel aufgehört. Und wir, zum Glück haben wir die Möglichkeit, weil wir so klein sind, können wir das halt im kleinen System jetzt ausprobieren und dann wieder gucken. Ich komme ja auch manchmal vor und man hat uns das auch gesagt, dass wir auch wie so ein Pilotprojekt waren. Ja, also weil viele von dem, was wir jetzt gemacht haben, auch diese Stoffe, dass die natürlich jetzt langfristig auch profitieren werden, was wir gemacht haben. Also wir waren da schon jetzt so ein bisschen, haben da schon wieder so Pionierarbeit gemacht. Also das ist zum Beispiel jetzt. Und dann wollen wir natürlich, wie animiert man Kunden, dass sie die Ware wieder zurückschicken? Okay, vielleicht ein Discount. Also das müssen wir noch das Konzept in 2 Monaten auch durcharbeiten, dass sie vielleicht 10% dann im nächsten Einkauf bekommen. Aber das muss ja wieder auch einkalkulieren, weißt du, in den ganzen Zyklus. Ja, und ich glaube, ja, ich bin ja jetzt 47, ja, ich bin auch noch in einer anderen Welt aufgewachsen, ja. Ich erinnere mich noch, als ich aufgewachsen bin, ist man dann einkaufen gegangen, nicht so wie dann jetzt mal einkaufen geht, ja. Dann hat man mehr überlegt, hat halt mehr auf Qualität geguckt, hat auch geguckt, ja, wie lange halten die Sachen. Und es wurde dann irgendwann mal, wurde das dann halt verwischt, ja. Und es hat bei mir, ich erinnere mich so, ich war Au-pair in Bordeaux, da war ich 19 und da bin ich zum Beispiel zum ersten Mal war dieser Laden da. Und dann bin ich reingegangen und war der glücklichste Teenager auf der ganzen Welt. Dieser Laden war Zara. Ich konnte super cool aussehen und konnte es mir leisten, mit meinem Geld das zu kaufen. Ja, super Konzept, was natürlich jetzt auch ein Riesenunternehmen geworden ist. Aber ja, ich glaube, man muss halt wieder umdenken auf die Qualität. Und Deswegen sage ich also, wir produzieren auch unsere Stoffe mit einem tollen Stoffhersteller, der mega Qualität hat. Und ja, ich glaube, man muss halt wieder so zurück, dass nicht immer alles, was billig ist, auch gut ist. Und ja, dass zum Beispiel viele Firmen sagen ja auch, okay, ich mache Organic Cotton. Aber das ist dieser Stoff, Organic Cotton, ist vielleicht in dieser Fashion Supply Chain, der super komplex ist, ist ein minimaler Prozentsatz. Was ist denn mit der Farbe dann? Was ist denn dann mit dem Abwasser? Was ist denn, ja, was ist denn mit den Arbeitern? Was ist das ganze Konzept? Und das verstehen halt noch die Endverbraucher nicht so.
Naja, also verstehen es wahrscheinlich auch nicht, weil so stark geworben wird mit diesem einen Teil, das wahrscheinlich organic ist in dem Moment und automatisch darauf suggeriert wird, dass das gesamte Produkt ist, also wirklich nachhaltig ist. Und man macht sich als Endverbraucher dann überhaupt gar keine Gedanken mehr, sondern kauft es und man hat ein gutes Gefühl dabei, dass man jetzt was Gutes gemacht hat.
Ja, aber deswegen sage ich ja,
Genau.
wir haben das ja auch gemacht. Wir haben ja auch mit Organic Cotton dann angefangen und haben dann Farbstoffe genommen, die nicht krebserregend sind oder die Pigment. Aber ganz ehrlich, wenn wir normale Farbstoffe genommen hätten, dann wären die auch wieder nicht nachhaltig
Ja,
gewesen.
genau. Also deswegen ist auch hier nochmal die Anregung an den Endverbraucher, da nochmal ein bisschen klarer zu sein und wahrscheinlich auch ein bisschen zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was letztendlich in den Vordergrund gebracht wird durch Werbung.
Ja, und das ist ja auch der neue Prozess oder das neue Wort, dieses Greenwashing. Ja.
Ja, genau. Ja.
Lustigerweise hat uns das Greenwashing, obwohl wir jetzt auch ein super nachhaltiges Unternehmen sind, ist für uns war nicht einfach. Also wir haben ja auch letztes Jahr erst gelauncht, aber ist auch nicht einfach. Zum Beispiel, wir mussten dann auch damit kämpfen. Theoretisch sind unsere Sachen kompostierbar, aber dann doch nicht, weil die Prozesse so neu sind. Und es ist wahrscheinlich, ja, ich liebe auch das, was ich mache, weil ich jeden Tag gefordert bin, auch nachzudenken. Es gibt noch gar nicht so viele Studien, die wirklich sagen, was ist denn kompostierbar? Zum Beispiel im Textilbereich. Was ist es denn? Zum Beispiel hat man dann einen T-Shirt-Stoff gemacht, hat dann Kriterien, hat man dann definiert. Aber zum Beispiel meine Stoffe sind dicker. Klar brauchen die dann länger zu kompostieren und können nicht in dem gleichen Zeitraum dann kompostieren, wie ein T-Shirt ist, zum Beispiel 90 oder 100 Gramm ist, weil meine Stoffe sind einfach dicker und einfach anders gewebt. Deswegen zum Beispiel kann ich auch nicht mehr sagen, dass es kompostierbar sind. Aber dann auf der anderen Seite gibt es keine, ist halt alles so neu. Ja, dann zum Beispiel in manchen Ländern kann man auch nicht mehr sagen, ah, ist das biologisch abbaubar, weil viele Leute das ausgenutzt haben, dieses Greenwashing. Aber was ist mit den Unternehmen? Und das ist zum Beispiel ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Was ist den Unternehmen, die denn versuchen, was richtig zu machen? Bloß weil viele Leute das falsch machen, muss ich denn als Unternehmen dann darunter leiden? Ja, da müsste man auch in der Europäischen Kommission auch viel machen, dass vielleicht auch kleine Unternehmen so wie unser Unternehmen viel mehr Unterstützung bekommen. Aber grundsätzlich finde ich das gut, dass endlich auch Regulierungen kommen, die wirklich auch mehr darauf achten, dass halt die Leute, dass man nicht mehr so viele Sachen machen kann. Aber ich finde, trotzdem muss man dann auch einen Kompromiss machen, dass Unternehmen wie ich dann nicht leiden, was man da jetzt kommunizieren muss. Aber das sagt dann doch auch, dass vieles viel mehr falsch gemacht wird als richtig. Wenn man sich auf das stürzt, was falsch gemacht ist, falsch gemacht wird und dann die Regulierungen macht und aber dann vielleicht die Unternehmen vergisst, die das richtig machen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Du hast es ja schon gesagt. Das ist mit einer Sache anschauen und das Umsetzen nicht getan, sondern man muss wirklich weit, weit, weit über den Tellerrand hinausschauen und auch über Dinge, von denen man noch gar keine Ahnung hat. Also gerade Pionierarbeit lebt ja auch davon, vielleicht mit unbestimmten Dingen umgehen zu können. Und zu sagen, was passiert, wenn, und sich einfach mal Menschen wie ihr euch Gedanken macht darüber, was passiert, wenn, und das tatsächlich konsequent durchzudenken und zu sagen, wir machen aus diesem konsequenten Durchgedachten ein Produkt. Und ich finde es toll, dass es Unternehmen wie eure gibt. Deswegen wollte ich mich auch unbedingt mit dir unterhalten und mich mal darüber austauschen, wie du dazu gekommen bist. Und was ich auch höre, es gibt immer mehr und mehr Chancen dafür, aber Politik muss auf der einen Seite auch die Bahn ebnen dafür, dass es einfacher wird. Presse soll auch mal gucken, dass sie sich an Unternehmen wenden, die vielleicht etwas kleiner sind, so wie eure, und einfach mal als Beispielunternehmen vorangehen und sagen, guck mal, es ist möglich, große Unternehmen, schaut euch das mal ab. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dass ihr tatsächlich solche Unternehmen, die das wirklich ernsthaft meinen und ehrlich meinen und glaubwürdig meinen, euch als Berater dazu nehmen und sagen, helft uns, das doch mitzuentwickeln.
Ja, das stimmt. Aber was ich auch noch sagen muss, was ich auch gelernt habe, und ich möchte immerhin sagen, dass ich auch nicht alles weiß. Weil dieser
Davon gehe ich aus.
Weil der Prozess ist so neu, dass ich auch so viel dazulernen. Und deswegen liebe ich zum Beispiel, was ich schon vorher gesagt habe, mein Sustainability-Blog, weil ich muss ja auch immer lesen, was passiert und so, weil sich einfach so viel tut. Ja, und dann aber auch wieder, wenn man sagt, oh, das ist nachhaltig, dann kann es auch sein, dass es wieder nicht nachhaltig ist, wie das Recycled-Material, in was wir geredet haben. Mhm. Aber was für mich eigentlich ganz wichtig ist und vielleicht auch zu dem Kunden, ich glaube, wir müssen einfach unseren Mindset ein bisschen ändern, weil eigentlich muss man als Endverbraucher verstehen, dass wir gerade in so einer neuen, in einer neuen Phase sind. Ja? Die ganzen Unternehmen, zum Beispiel hatten meine Freundin hat ein Auto gekauft und hat gesagt, oh, jetzt mache ich diese habe ich dieses Batterieauto, komme aber nur 150 Kilometer und dann, das nervt und so. Aber es ist ein Prozess. Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Das kann einfach nicht von heute auf morgen Produkte geben, die dann so funktionieren, vielleicht wie die alten. Hm. Ja, die ganzen Unternehmen, die zum Beispiel diese Autos gebaut haben, haben jahrelang steht da Know-how dahinter. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man als Unternehmer und als Endverbraucher verstehen muss, auch im Fashion-Bereich. Was ich vorher gesagt habe, wir waren wahnsinnig limitiert, Sachen zu machen. Wir konnten nicht viele Sachen machen. Wir haben zum Beispiel auch kein All-Over-Print oder so gemacht, weil wir gesagt haben, nein, wir müssen jetzt auf Basic-Sachen fokussieren, dass das wirklich funktioniert, und dann peu und peu tastet man sich dann andere Sachen hinterher oder heran.
Heran. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Heike. Das hörte sich schon für mich an wie so ein schönes Schlusswort. Oder möchtest du vielleicht noch etwas ergänzen und zu dem, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht nochmal dazu sagen? Also ich fand das sehr, sehr wertvoll, was du hier mit uns geteilt hast und was aus deiner Sicht eben wichtig ist. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, man kann nicht alles wissen. Das ist wirklich, wie gesagt, ein komplexes Thema. Funktioniert nicht allein. Du hast ein gutes, ihr seid ein gutes Team, das miteinander arbeitet, auch mit Zulieferern, alle, die alle ihr Know-how damit reinstecken. Und dadurch kann man wachsen. Das ist, was ich daraus verstehe.
Ja, aber vielleicht noch eins möchte ich sagen.
Aber natürlich.
Zum Beispiel Sustainability, deswegen mag ich das auch. Ist eigentlich so, man hilft sich gegenseitig. Ja. Und da möchte ich schon auch den Unternehmen auch sagen, danke, dass, also die mir auch geholfen haben, das überhaupt so zu machen als Mini-Unternehmen. Und das ist auch ganz wichtig, einfach zu sagen, dass das nicht ist. Nachhaltigkeit ist für mich kein Einzelprojekt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, und ich hoffe auch, dass es irgendwann mal mehr Kooperation gibt, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt. Es ist nicht einfach, auch vom Ego, ich bin eigentlich nicht so ein Ego-Mensch, aber manchmal fällt es einem auch nicht einfach zu denken, vielleicht muss ich dafür ein bisschen was abgeben und so, aber ich glaube, und ich arbeite da auch an mir noch, dass es auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt ist.
Vielen Dank, Heike. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Einblicke in die Marke Velicious. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder an anderer Stelle auch wiedersehen.
Okay, danke schön.
Alles klar. Bis bald wieder. Ciao.